Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Eigenverbrauchsoptimierung durch Steuerung der PV-Anlage. Was will ich heute erzählen? Ich will grob über meine Erfahrungen, meine Motivation und meinen Tätigkeiten an der Steuerung der PV-Anlage erzählen, in der Hoffnung, dass ich Sie damit zum einen begeistern kann, sich selbst für eine Photovoltaikanlage zu entscheiden und mit dem notwendigen Wissen auszustatten, dass Sie auch wissen, was Sie brauchen, was Sie wollen. Denn was ich festgestellt habe, das, was der Betreiber der Anlage will, entspricht nicht dem, was einem der Elektriker verkaufen will. Mein Name ist Frank Klöpfel. Ich arbeite hier an der Fakultät für Elektrotechnik an der TU Chemnitz und betreibe meine PV-Anlage, ich sage jetzt mal hobbymäßig. Gut, was will ich heute alles erzählen? Zuerst will ich grob die Motivation für eine PV-Anlage besprechen. Weshalb habe ich sie mir eingerichtet? Weshalb sollte man sich eine PV-Anlage einrichten? Als nächstes komme ich zu Typen von PV-Anlagen bzw. Typen von Wechselrichtern. Da gehe ich ein auf die ganz normalen Netzparallelenanlagen. Ich komme dann auf netzparallele Anlagen mit Notstromversorgung und letztendlich will ich noch kurz die netzseriellen Anlagen vorstellen. Das wäre der Bereich Wechselrichter. Als nächstes wichtig für eine Solaranlage logischerweise die Panels. Welche Ausrichtung ist zu empfehlen, welche Anrichtung ist zu empfehlen? Anhand meiner Erfahrung. Ich gehe nicht darauf ein, welche Solarpanels es gibt, weil meine persönliche Meinung ist, die kommen alle aus China, sind alles monokristalline Halbzellen. Es gibt eigentlich nur eine Sorte für mich. Ob das richtig ist oder falsch, da mögen sich vielleicht die Experten dazu äußern. Für mich monokristalline Halbzellen. Fertig. Als nächstes gehe ich auf den Speicher ein, weil Speicher ist für Eigenverbrauch definitiv sinnvoll. Welchen Speicher gibt es? Heutzutage Standard Lithiumspeicher, veraltet, Bleibatterien, Wasserstoff. Ich habe es mal schon mit einem Fragezeichen gemacht. Als nächstes, nachdem wir die ganzen Komponenten durchgegangen sind, will ich den Anlagenaufbau an meinem Beispiel kurz darstellen. So, und dann geht es eigentlich in die Rubrik der Optimierung. Wozu kann ich die überschüssige Energie überhaupt nutzen? Dann wichtiger Punkt, Faktor Mensch. Ich sage es gleich mal so, wie es ist, da liegt das größte Optimierungspotenzial. Wie habe ich die ganze Steuerung dann mit dem Raspi so grob hinbekommen? Und ja, ich sage mal, das ist ein fließender Übergang zwischen Steuerung und Ausblick, weil es gibt Sachen, da arbeite ich aktuell noch dran und das ist dann, und zum Schluss ein Fazit. Noch kurz was, wenn es irgendwelche Fragen gibt, die, ich sag mal so, im allgemeinen Verständnis betreffen. Bitte sofort Hand heben, bitte sofort melden. Ich denke, es ist für alle besser, da ist die Frage gleich geklärt. Die anderen haben die Fragen vielleicht auch, dass man dann, ich sag mal, nicht nochmal am Ende auf den Ohrschleim drücken. Bitte kurz Hand heben, Fragen, fertig. Ich denke, das ist für alle das Beste. Gut, welche Motivation gibt es für eine PV-Anlage? Natürlich gibt es da Umweltaspekte. Ist ja in aller Munde, CO2 reduzieren und. So eine PV-Anlage produziert in Deutschland rund nur 35 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Im Vergleich dazu mal, bei der Kohleverstromung bin ich bei 1152 Gramm CO2-Äquivalent in Deutschland und bei Gaskraftwerken bin ich immer noch bei 661. Also man sieht eine drastische CO2-Reduktion, aber trotzdem wird immer noch CO2-Äquivalent ausgestoßen. Weshalb habe ich immer noch einen Ausstoß von CO2-Äquivalent? Natürlicherweise ist die Produktion der Solarpanels, der Solaranlage und alles energieaufwendig und dabei wird CO2 ausgestoßen und das muss dann natürlicherweise über die gesamte Laufzeit kompensiert werden. Deshalb ist ja auch in Deutschland, wo ich sag mal, der Ertrag etwas geringer ist als zum Beispiel in Spanien, der Wert fürs CO2-Äquivalent etwas höher. Das ist eigentlich ganz normal. So, Umweltaspekte. Es gibt kaum eine Landschaftsbelästigung. Die Photovoltaikanlage knall ich mir aufs Dach, knall ich mir irgendwo hin. Ich brauche kein Wasser anstauen. Ich habe kein Windrad, was irgendwo in der Landschaft rumsteht. Es ist einfach nur irgendwo da und es stört nicht. Meistens zumindest. Ich habe keine Lärmemissionen, weil komplett Ruhe. Und es sind bisher noch keine Nachteile für Flora und Fauna bekannt. Ich habe ja schon mal vorsichtshalber gesagt, bekannt, weil was kann passieren? Natürlicherweise, es ist ja eine gewisse Spiegelwirkung da und umso mehr ich, das ist so jetzt eine Idee von mir, die Sonne wird reflektiert und das kann durchaus auch zu einer Beeinträchtigung führen. Aber ist aktuell noch überhaupt nicht in der Diskussion. Und natürlicherweise, was ist ein absoluter Grund für eine PV-Anlage, sind finanzielle Aspekte. Anlagen kosten heutzutage rund für kleine Anlagen. Das ist jetzt gerechnet für steckerfertige Balkonkraftwerke. Da bin ich rund bei 1 Euro pro Watt Plattenleistung. Komplett steckerfertig. Das heißt, die Solarpanels, der Wechselrichter, die Verkabelung. Bin ich, wenn ich da mal im Internet schaue, rund 1 Euro. Vielleicht 1,20, je nachdem. Und das kann ich mir einfach im Balkon hinstellen. Stecker rein. Fertig. Der Ertrag da, wenn ich es jetzt nicht super ausrichte und, so rund 500 Wattstunden pro Watt Plattenleistung pro Jahr. Das bedeutet, bei einem Strompreis von 33 Cent, und da sind wir jetzt schon deutlich drüber, den habe ich aber angenommen, dass ich auf einen schönen Wert kam, hat sich die Anlage amortisiert nach 6 Jahren. Und ich sage mal, die 500 Wattstunden sind relativ konservativ gerechnet. Also da habe ich schon eine Ausrichtung, die ist wirklich überhaupt nicht gut. Da habe ich keine Südseite, da habe ich schon eher so Südost bis Südwest. Also die 500 Wattstunden, die sind so wirklich ohne Probleme drin. Diese Punkte spielten für meine Betrachtung damals, als ich mich für eine Photovoltaikanlage entschieden habe, keine Rolle. Was waren meine Punkte, weshalb ich gesagt habe, ich will mir unbedingt sowas einbauen? Beziehungsweise, ich wollte mir nie eine PV-Anlage einbauen, ich wollte mir einen Stromspeicher einbauen. Und habe dann gemerkt, Stromspeicher gibt es eigentlich nur noch in Verbindung mit Photovoltaik. Also musste ich damals notgedrungenermaßen die Photovoltaikanlage dazu nehmen. War eine beste Entscheidung, die ich tun konnte. Eine Netzautarkie. Alle reden so vom Blackout. Und um den zu umgehen, braucht man irgendwie einen Stromspeicher. Und das war eigentlich mein Hauptansatzpunkt. Dazu brauche ich logischerweise Photovoltaikanlagen mit Speicher. Die sind deutlich teurer. Das muss man dazu sagen. Aber ich habe halt eine Netzautarkie, wenn der Strom ausfällt, geht es weiter. Ich habe meine Anlage im Oktober 21, ich sag mal, gekauft und dann halt so, naja, es war Winter, so nach und nach aufgebaut. Und letztes Jahr, Ende Februar, war Stromausfall bei uns. Meine Anlage war noch nicht fertig, die lief noch komplett Netz, also ohne Netzverbund und jetzt war plötzlich früh kein Strom da und ja, es ging aus der PV-Anlage heraus. Das war für mich eigentlich der Beweis schon mal, dass die Investition richtig war. Welchen Grund gibt es noch für eine PV-Anlage? Das ist eine super Kapitalanlage. Bei Volleinspeisung gibt es aktuell 10,9 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich es mit Eigenverbrauch mache, bin ich bei 7,1 Cent, bin ich deutlich geringer. Natürlich, weil die 7,1 Cent, die ist wieder abhängig von der Anlagengröße und. Also da gibt es viele Komponenten, wo ich dran spielen muss. Die 7,1 Cent sind nicht fix. Die 10,9 Cent sind auch abhängig von der Anlagengröße, aber das ist jetzt für durchschnittliche Anlagen im Privatbereich. So, wenn ich jetzt hier sage, ein Ertrag von ca. 1 Kilowattstunde pro WP pro Jahr und ich habe hier Anschaffungskosten von 1,50 Euro. Warum habe ich hier höhere Kosten angesetzt? Natürlicherweise, hier gibt es keine steckerfertigen Anlagen. Hier muss ich irgendwie, ich sage mal, eine Elektrofachkraft kommen lassen, die mir das installiert. Natürlicherweise sind dann die Kosten höher. Dafür habe ich dann aber auch einen höheren Ertrag, weil da achte ich dann auf die Ausrichtung. Und da komme ich auf eine Amortisation bei Volleinspeisung nach 14 Jahren. ist als Kapitalanlage heutzutage schon wieder fast nicht mehr so gut, aber noch vor einem anderthalben Jahr war es optimal als Kapitalanlage. Ja, und es ist ein wunderschönes Hobby. Andere basteln an der Eisenbahn, ich an der PV-Anlage. Das ist quasi die Motivation für eine PV-Anlage. Jetzt kommen wir da, gibt es auch Gründe gegen eine PV-Anlage? Ja, gibt's. Sage ich ganz ehrlich. Zum einen die Kosten. Weil wenn ich überhaupt kein Geld übrig habe, ja, ich muss es trotzdem erstmal vorfinanzieren. Und ja, irgendwo, wenn kein Geld da ist, kann ich mir keine PV-Anlage bauen. Netzstabilität. Warum? Es reden alle von Ausbau Photovoltaik, um das Netz stabil zu sein. Warum sage ich, die Netzstabilität ist auch ein Grund gegen eine Photovoltaikanlage? Stellen wir uns vor, Spätsommer. Es geht viel Wind, der Sonnenstand ist noch relativ hoch. Der Ertrag ist relativ hoch und jetzt kann werden, Anlagen unter 30 kW nicht abgeschalten. Wenn jetzt jeder Hausbesitzer eine Anlage von 25 kW drauf hat, die einspeist, da ist das Netz, ich sag mal, im positiven Sinne überlastet. Ich habe mehr Einspeisung als Abnahme. Also zu viel Ausbau zu schnell ist auch nicht sinnvoll, weil der ganze Strom muss auch verbraucht werden. Und eigentlich der wichtigste Grund gegen eine PV-Anlage, das ist immer noch die Bürokratie. Die ist zwar schon deutlich besser geworden, aber es ist trotzdem schwierig. Aktuell weiß so gut wie keiner, wie die Besteuerung denn wirklich ist, weil für jeden Einsatzfall gibt es eine unterschiedliche Besteuerung, mal mit Umsatzsteuer, mal ohne Umsatzsteuer. Oh Gott. Aber trotzdem als Fazit, die Gründe für eine Photovoltaikanlage überwiegen. Gut, wenn wir soweit wären, kämen wir jetzt zu den Typen von Anlagen und dann nehmen wir erstmal den klassischen Fall, die netzparallele Anlage. Das bedeutet, meine Erzeugungsanlage, meine Photovoltaikanlage ist wie ein Verbraucher ans Netz angeschlossen. Ganz einfach wie ein Verbraucher. Das klassische Beispiel sind hier die Balkonkraftwerke. Ich habe einen Stecker, den stecke ich in die Steckdose. Das Einzige, was ist, Strom fließt in die unterschiedliche Richtung. Das war's. Hier fungieren meine Erzeugungsanlagen rein als Stromquelle und treiben den Strom einfach, ich sag mal, entgegen, in die andere Richtung. Solche Anlagen gibt es mit oder ohne Speicher. Balkonkraftwerke klassisch ohne Speicher. Mittlerweile habe ich gesehen, gibt es auch schon mit Speicher. Ich bin davon nie überzeugt, nachdem ich mir das durchgelesen habe, wie das funktioniert. Aber gibt es auch schon mit Speicher. Ich kann auch die gesamte Anlage mit einem Speicher betreiben, aber halt wirklich netzparallel. Das heißt, die hängt am Stromnetz dran und treibt den Strom. Diese Anlagen decken alle Leistungsbereiche ab. Also das geht wirklich von den kleinsten Balkonkraftwerken für 300 Watt ungefähr bis hin zu Megawatt-Anlagen, Freiflächenanlagen. Das sind alles netzparallele Anlagen. Der Vorteil dieser Anlagen, das sind relativ geringe Kosten. Weil, ich habe es einfach nur, die Anlage ist quasi ausgereift, fertig, ich stecke sie an, fertig. Und ist eine einfache Installation. Der Nachteil dieser Anlagen, beim Netzausfall habe ich auch überhaupt keine Stromproduktion. Dann ist wirklich finster. Also aus dem Grunde, wer sich für eine Photovoltaikanlage entscheidet und als Motivation angibt, ich will netzautark sein, den bringen solche Anlagen überhaupt nichts. Egal, ob die einen Speicher haben oder nicht.
Da möchte ich einen kleinen Einwand machen. Das stimmt gar nicht ganz. Die Hybridwechselrichter haben die Funktion, dass die gegenüber der Netzseite abschalten und ich die produzierte Menge nutzen kann.
Da komme ich auf der nächsten Seite dazu. Das sind dann die netzparallele Anlagen mit Notstromversorgung.
Okay.
Die reinen netzparallelen Anlagen, die schalten aus. Auch mit Speicher.
Wenn ich in der Netzkraftwerk
parallele Anlagen habe mit Speicher. Der Wechselrichter schaltet aus, wenn das Netz ausfällt.
Ja.
So. Jetzt springt aber mein Speicher ein, der hat also einen eigenen Wechselrichter. Und versorgt jetzt mein
Dann haben Sie eine netzparallele Anlage mit Notstromversorgung.
Ja, aber sollte es weg, also es kommt nicht, es ist abgeschaltet in mein Haus.
Nee, Sie haben dann trotzdem nur eine netzparallele Anlage. Wenn jetzt das Netz ausfällt,
ja,
weil diese Anlagen 1:1 mit dem Stromnetz gekoppelt sind.
Für mich ist das nicht der Fall.
So.
Sie haben also ein entsprechendes System drin, also
er hat ein AC-System.
Dann haben Sie keine netzparallele Anlage. Eine netzparallele Anlage ist wirklich, das Ding ist fest verbunden. So, und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt fällt das Netz aus im Versorgungsgebiet. Und Sie betreiben Ihre Anlage, das ist verbunden. Das heißt, Sie würden Ihren Strom ins ganze Netz einspeisen, Sie würden Ihren Nachbar versorgen. Machen Sie das?
Nee.
Nee, sehen Sie, also haben Sie keine netzparallele Anlage.
Ich kann noch meinen Hauptschalter ausschalten, zack, mein Haus ist. Naja, das ist mit
ja, da kommen wir jetzt leider zu. Netzparallele Anlagen mit Notstromversorgung. Das sind Wechselrichter, die haben einen normalen AC-Anschluss, wie die Netzparallelen und einen EBS-Anschluss. Der normale AC-Anschluss, das ist halt der ganz normale netzparallele Anlage. Hier ist noch eine Frage. EBS ist quasi der Notstromanschluss. Also wird unterschiedlich. Der hat unterschiedliche Bezeichnungen. Bei meinem Wechselrichter steht da richtig dran EPS. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Es steht dran EPS und ich habe da auch mal im Internet immer gelesen, ich habe immer nur EPS gelesen. Also die haben zwei separate Anschlüsse. Einen normalen netzgekoppelten AC-Anschluss. Okay. Also einen normalen und einen separaten, nennen wir einen Notstromanschluss. So, und der EBS-Anschluss ist halt mein Notstromanschluss. Im Normalfall ist dieser Notstromanschluss dann aber spannungslos. Das gibt es jetzt wieder verschiedene Wechselrichtertypen, die kann man konfigurieren, dass auch der Notstromanschluss permanent versorgt ist. Ging bei meiner Anlage damals nicht. Deswegen kommt es immer darauf an, dass man sich überlegt, wie will man es haben. Es hat mir aber nicht gestört. Bei mir ist eine komplette Umschaltung, wenn betreiberseitig Spannung anliegt, ist die AC-Kopplung da und mein Haus wird über AC versorgt und wenn nicht, dann schaltet der EPS-Ausgang zu. Diese Anlagen brauchen separate Leitungen. Also quasi, dass ich halt mein Notstrom, was weiß ich, Notlicht oder was weiß ich, sag ich mal, ist im Haus für mich ohnehin irrelevant gewesen, weil hat man nicht. Man hat ja nur seine normalen Verbraucher, die halt möglichst permanent betrieben werden sollen. Oder es ist eine spezielle Notstromumschaltung notwendig. Das ist nichts anderes als zwei Schütze, die entgegenseitig gekoppelt sind. Leistungen von solchen Anlagen gibt es so, ich sag mal, bis 20 kW. Es gibt vielleicht auch manche mit 25 kW, aber so die typischen Anlagen mit Notstromversorgung sind so bis 20 kW. Jetzt muss man noch ein was beachten. Nicht alle notstromfähigen Wechselrichter sind auch schwarzstartfähig. Was bedeutet schwarzstartfähig? Schwarzstartfähig bedeutet, wenn meine Anlage komplett aus ist. Aus. Dann startet diese mit der Stromproduktion komplett ohne Netzanschluss. Da muss man wirklich schauen, macht der Wechselrichter das? Und das steht meistens noch nicht mal im Datenblatt, da muss man meistens sogar beim Hersteller anfragen. Also, notstromfähig bedeutet, wenn Strom vom Netz da ist, meine Anlage läuft ganz normal und jetzt fällt der Strom aus, dann treibt die Anlage weiter. Schwarzstart heißt, die treibt weiter. Wenn der Speicher jetzt zum Beispiel nachts auf Null runtergeht, schaltet die Anlage ab. Ja, wo soll es herkommen? Und wenn jetzt am nächsten Tag das Netz immer noch nicht wieder verfügbar ist, Dann schaltet aber durch die Schwarzstartfähigkeit und durch den erzeugten Strom aus den Solarplatten, steigt dann meine Anlage wieder ein. Das machen wirklich nicht alle. Deswegen, wer sich dafür entscheidet und das als wichtiges Kriterium sieht, bitte vor Installation mit dem Elektriker reden, kann das die Anlage. Und solche Anlagen sind logischerweise nur mit Speicher eigentlich sinnvoll nutzbar. Weil was bringt mir eine Notstromversorgung, wenn ich keinen Speicher habe? Dann kann ich zwar sagen, okay, über die Schwarzstartfähigkeit kann ich dann am Tag was produzieren. Okay, bringt relativ wenig. Also hier brauche ich wirklich dann einen Speicher. Vorteile, Stromproduktion auch bei Netzausfall und damit eine gewisse Netzunabhängigkeit. Nachteile, entsprechende Wechselrichter sind meistens teurer. Ich habe jetzt mal so Größenordnung 20% angegeben. Das ist eine grobe Angabe, das können jetzt auch mal nur 10% sein. Manche sind sogar im selben Bereich. Das ist jetzt nicht der Unterschied zwischen Hybridwechselrichtern und normalen Wechselrichtern, sondern das ist jetzt der Unterschied zwischen Hybridwechselrichter ohne Notstromfunktion und Hybridwechselrichter mit Notstromfunktion. Und da sind halt trotzdem die Wechselrichter nochmal etwas teurer meistens. Ein sehr großer Nachteil ist, die sind extrem aufwendig oder relativ aufwendig in der Verkabelung und die sind nur sinnvoll bei entsprechender Konfiguration. Wie ich schon gesagt habe, was bringt es mir, einen notstromfähigen Wechselrichter zu haben, wenn mein Speicher leer ist? Also das heißt, ich muss meinen Speicher da sinnvoll so dimensionieren, dass ich immer noch eine Reserve für den Notstrom drin lasse. Also dass ich halt nicht sage, okay, im Winter fahre ich meinen Speicher auf quasi null, das macht man sowieso nicht. Bei Lithium-Akkus lässt man mindestens 10% drin, danach schaltet das System von sich aus ab. Aber dass ich halt nicht auf 10% runterfahre, sondern sage, okay, ich schalte bei 30% Restspeicher ab, dass ich zumindest noch die 20% für eine Notstromfunktion habe. Das sollte man entsprechend aufpassen. Gut, und dann gibt es noch die netzseriellen Anlagen. Das heißt, mein Wechselrichter hat einen AC-Eingang und einen AC-Ausgang. Da kann ich an dem AC-Eingang, der ist einzig und allein wie ein Verbraucher mit meinem Netz verbunden. Der treibt keinen Strom zurück. Das Funktionsprinzip ist ähnlich einer USV. Da habe ich auch einen Eingang, einen Ausgang und einen Speicher. Und jetzt habe ich quasi zu dem Speicher noch die Möglichkeit, den Speicher über Photovoltaikplatten zu laden. Gibt es meistens nur in relativ kleinen Leistungsbereichen, so bis 6 kW, kenne ich es. Aber der Vorteil ist, die kann man ganz einfach parallel schließen. Und damit kann ich es über einen Parallelbetrieb entsprechend nach oben treiben. Ich kenne sie auch nur einphasig, aber auch da wiederum gibt es halt spezielle Module, die mir das dann halt trotzdem auf dreiphasig, ich sag mal, aufmodulieren. Dass ich halt drei parallel schalte mit einem Phasenversatz von 120 Grad. Schon habe ich ein Dreiphasensystem. Ich bin der Meinung, diese Anlagen sind nur mit Speicher sinnvoll nutzbar. Natürlich kann man jetzt sagen, ich brauche den Speicher nicht. Nur dann habe ich keine Notstromfunktion. Das ist eigentlich das, wo ich sage, das ist schon wichtig. Und diese Anlagen bieten es eigentlich per se. Vorteile sind hier geringe Kosten. Also solche Anlagen sind im Normalfall deutlich günstiger als notstromfähige Wechselrichter. Diese sind auch nahezu per se schwarzstartfähig. Ich habe eine Netzautarkie, das ist ein Vorteil. Und der ganz entscheidende Vorteil ist wenig Bürokratie. Weil diese Anlagen, die sind ja wirklich nur in Form eines Verbrauchers mit meinem Netz gekoppelt. Und dementsprechend muss ich die nicht anmelden.
Aber im Marktstammdatenregister schon.
Jein. Im Marktstammdatenregister sollte man die anmelden. Das Problem ist, es gibt dafür aktuell keinen Eintrag. Es gibt dafür aktuell, also aktuell ist jetzt Wissensstand von vor einem Monat, es gibt dafür aktuell keinen Eintrag.
Ich sage es auch nur wegen der Versicherung, dass man das machen soll, sondern man soll es sich mit seinem Ausfallsicherer in Verbindung setzen.
Ja, also Das habe ich mal außen vor gelassen, die ganze, wie die Bürokratie funktioniert und so. Das habe ich ja komplett rausgelassen, mir ging so einzig und allein um die Technik. Jedenfalls, solche Anlagen sind von Netzbetreiberseite deutlich weniger bürokratisch. Das ist von Netzbetreiberseite ein reiner Verbraucher, weil es keinen Strom zurücktreibt, null, und damit installieren, fertig. Nachteil, ich habe keine Netzeinspeise. Alles, was zu viel produziert wird und ich nicht im Speicher speichern kann, das wird einfach nicht produziert. Also sprich, der Wirkungsgrad solcher Anlagen ist relativ, oder sagen wir so, deutlich geringer als bei einspeisefähigen netzparallelen Anlagen. Und bei diesen ist zwingend ein DC-Trennschalter notwendig. Ich muss meinen Photovoltaik-Solarmodulstrang abschaltbar machen. Das ist bei nahezu allen netzparallelen Anlagen gegeben. Da ist der DC-Trennschalter direkt mit in meinem Wechselrichter drin. Hier ist er nicht drin. Und deswegen habe ich das hier wirklich nochmal hingeschrieben, weil die meisten sagen, Platte ran, draufschrauben oder mit Stecker anstecken und das war's. Wenn ich das hier so mache und ich muss an die Anlage ran und es ist auch nur noch ein bisschen hell, also da ist jetzt schon viel zu hell draußen und ich ziehe das auseinander und ich habe keinen DC-Trennschalter drin, dann entsteht da ein Lichtbogen, das ist nicht gut. Also wir sind hier, das ist vielleicht das, was für viele auch unverständlich ist, wir sind im DC-Bereich. Und im DC-Bereich reißt der Lichtbogen nicht so schnell ab wie im AC-Bereich. Im AC-Bereich mit 50 Hertz, da reißt der Lichtbogen 100 Mal pro Sekunde ab, weil ich da 100 Mal Nulldurchgang pro Sekunde habe. Und danach muss er sich wieder neu aufbauen. Bei DC habe ich das nicht. Also wenn man jetzt, was weiß ich, einen Wasserkocher rauszieht, dann sieht jeder dort einen Funken. Also wenn der Wasserkocher läuft, dann sieht jeder dort einen Funken. Der Funken reißt ab. Ist okay. Wenn wir jetzt DC hätten, dann würde der Funke auch abreißen, aber nicht nach 2 mm, sondern vielleicht nach 5 cm. Und da kommt es ganz schnell zum Brand. Also hier wirklich auf die Sicherheit achten. Gut, das wär's zu den Wechselrichtern. Hierhin gibt es Fragen.
Gibt es auch sinnvolle Anlagen, die den Ausgang als DC betreiben? Also man
Also ich sag mal so, im Normalfall geht man auf AC, weil alles mögliche ist AC. Natürlicherweise, es gibt auch, ich sag, das sind auch meist Kleinanlagen, die haben, was weiß ich, noch einen USB-Ausgang, dass ich halt USB-Verbraucher anstecken kann. Das sind dann aber meist so, ich sag mal, naja, im Leistungsbereich bis 500 Watt maximal. Im Nennenswert brauche ich im DC-Bereich ja keine Leistung, weil ich dafür einfach keine Verbraucher habe. Alles, was viel Leistung braucht, hat einen AC-Anschluss.
Aber Versorgungssicherheit.
Warum? Was bringt dir eine Versorgungssicherheit, wenn du keinen Verbraucher hast, den du damit versorgen kannst?
Es gibt genug Camping. Also Camping-Leute, die kennen auch ihre Gleichstrom. Da können die alles zu Tage heute öffnen.
Ja, ne, die haben dann einen 12-Volt-Wechsel, also zum Beispiel 12 Volt oder 48 Volt, was mir dann halt mein DC in mein AC für meinen Kühlschrank wechselt. Ja, das macht der Wechselrichter hier schon per se. So, also, wie gesagt, es gibt Anlagen, die haben noch irgendwie, ich sag mal, einen USB-Anschluss oder einen 12-Volt-Anschluss, wo ich meine Lampe oder ein Handy anstecken kann oder was weiß ich, aber nicht in den nennenswerten Bereich.
Allgemeinheit könnte man sagen, jeder Hybrid-Wechselrichter hat einen DC-Ausgang. Die bestehen zum Akku-Hybrid. Und damit kann man dann machen, was man möchte. In der Regel kann man einen Akku dran.
Also
300 Volt, 400 Volt, 600 Volt.
Also es ist auch noch ein Unterschied, danke, dass Sie es angesprochen haben. Die netzparallelen Anlagen, die haben häufig einen Hochstrom-Akku. Einen Hochspannungs-Akku. Das heißt, ich sag mal, Größe 160 Volt DC. Das sind einfach meine Akkus in Reihe geschalten und gut ist es. Die netzseriellen Anlagen, zumindest die, die ich kenne, haben meistens einen 48-Volt-Akku. Und die 48-Volt-Akkus sind komischerweise, ich weiß nicht warum, es ist mir auch unerklärlich, es ist dieselbe Technologie, die sind halt nur auf 48 Volt, die sind günstiger als die Hochspannungsakkus. Und dann sind halt die 48-Volt-Akkus parallel geschalten. So, der Vorteil ist, da kann ich meine Akkus wirklich, ja, theoretischerweise reinschieben, da kann ich, was weiß ich, wie viel Speicher reinschieben, was bei diesen Anlagen irgendwo begrenzt ist, wenn ich es in Reihe schalte, geht irgendwann die Spannung nach oben, über 1000 Volt sollte man eh nicht kommen. Ich sag mal so, wahrscheinlich hat sich da einfach mal jemand hingesetzt, da das, ich sag mal, Konzept erstellt und jetzt wird es nur noch kopiert. Weil wenn ich mir die Anlagen anschaue, egal von welchem Hersteller, die sind identisch. Die sind wirklich identisch. Also ich habe 3 solcher Wechselrichter von 3 unterschiedlichen Herstellern. Also bis aufs Logo, was drauf ist, und einmal ist es grau und einmal ist es weiß, das Plaste, habe ich keinen Unterschied festgestellt. Also es ist immer auf dem LCD dasselbe, es ist überall dasselbe. Also aus dem Grunde sage ich mal, wahrscheinlich hat sich da mal einer hingesetzt, die Dinger sind gut und haben sich bewährt und jetzt werden sie einfach kopiert. Gut. Wenn wir jetzt die Wechselrichtertypen besprochen haben, kommen wir jetzt zur Ausrichtung der Solarpaneele. Weil schon hier bin ich der Meinung, haben wir durchaus Unterschiede. Der ideale Neigungswinkel, den ich früher mal so gehört habe, ist so zwischen 30 und 35 Grad. Natürlich weiß es Süd. Südausrichtung ist immer gut, weil da kommt die Sonne her. Das ist aber aus Ertragssicht. Ich habe dann mal eine Übersicht gefunden, bei welcher Neigung ich welchen Ertrag maximal bekomme. Hier steht jetzt zwischen 40 und 50 Grad wäre perfekt. Was jetzt stimmt, weiß ich nicht. Was aber logischerweise aus beiden daraus hervorgeht, ja, umso geringer der Neigungswinkel ist, umso geringer ist der Ertrag und umso größer der Neigungswinkel ist, umso geringer ist der Ertrag. Aus dem Grund, es sind ja auch viele Anlagen, die man so sieht, die großen Anlagen, wunderschön so, ich sag mal, im Bereich zwischen 20, 25 und 45 Grad ausgerichtet nach Süden.
Ist da nicht auch noch die Verfeinerung des ganzen Thema, wenn gerade mit der Südausrichtung haben, die ideale Ausrichtung neigt sich hier, die Solarpaneele und produzieren auch weniger.
Und produzieren dann weniger. Also die Aufheizung, die spielt dann damit rein, aber ja, mittlerweile auch nicht mehr ganz so extrem, aber es geht. Jedenfalls, man sieht, es gibt eine optimale Ausrichtung. So, die habe ich vom Prinzip her auf dem Dach. Das ist wunderschön. Was mich aber interessiert, ist die Eigenverbrauchssicht. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, da ist der Ertrag im Winter relevant, weil im Sommer, wenn die Sonne von früh um 6 bis abend um 8 scheint, ja, die restlichen paar Stunden dazwischen, die kann ich mit jedem Speicher brücken und da kommt genug an. Also im Sommer, keine Diskussion. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn im Winter aus? Ja, und da ist doch ganz klar, steilere Winkel sind von Vorteil. Warum sind im Winter steilere Winkel von Vorteil?
Schnee abwischen bei uns im ersten.
Schnee abwischen. Wenn die Anlage auf dem Dach ist, dann komme ich da nicht ran. Nicht. So, und wenn die jetzt einen Winkel von, sage ich mal, 30 Grad hat, dann bleibt der Schnee einfach drauf liegen. Und wo der Schnee drauf liegen bleibt, ja, kommt die Sonne nicht durch. Habe ich erstmal da quasi einen Widerstand und dementsprechend geringen Ertrag. Aber das ist noch nicht mal der Hauptgrund. Der Sonnenstand. Wir sind hier ungefähr auf 50 Grad nördlicher Breite. Die Sonne steht im Winter bei 20 Grad südlicher Breite. Das heißt, ich habe einen Einfallswinkel von rund 20 Grad. Das heißt, eine optimale Ausrichtung wäre da bei 70 Grad. Aber Ich bin der Meinung, das Beste ist, man macht die ans Haus, an die Hauswand ran. Warum bin ich der Meinung, macht man die an die Hauswand ran? Jetzt steht ja hier ganz klar, 90 ist deutlich geringer als 70. Aber die Hauswand, 90 Grad, habe ich einen Einfallswinkel von 20 Grad, habe ich nicht super Ertrag. Aber, hat jemand eine Idee? Der Schnee reflektiert. Wenn ich hier Schnee habe, dann treffen die Strahlen auf den Schnee auf, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und ich komme nochmal mit der doppelten Strahlung ran. Also aus dem Grunde, und da habe ich überhaupt keinen Stress mit irgendwelchen Schnee. Der Nachteil von der Ausrichtung ist, ich habe im Sommer nur 12 Stunden Ertrag. Ja, also heute liegt auch in Chemnitz.
Ja, man hat auch eine Konkurrenz zur Solarthermie, sollte man nicht leicht zurückgehen. Gerade wenn man unbebaute
Lieferung hat. Gut, man hat eine vorgehängte Fassade, ist ja auch nur Wärmedämmung.
Es schützt doch noch die Fassade, ja. Also, aber wie gesagt, mir geht es hauptsächlich aus Ertragssicht. Es ist einfach perfekt. Bitte?
Wenn es verschattet ist, dann ist es
nicht. Ja. Wenn es verschattet ist, dann. Ich sag mal so, ich kann die optimale Ausrichtung auch so haben, wenn irgendein großer Baum oder irgendwas davor steht, ja. Dann bin ich irgendwo bei Null. Also nicht bei Null, aber bei wenig.
Genau. Ich würde auch meine Frage abzielen, macht es dann Sinn, die Kreise zu trennen, quasi eine Frau an der Wand zu haben?
Kommen wir gleich noch dazu. Jetzt bin ich auch schon bei der Ausrichtung, danach komme ich zur Anordnung. So, also senkrecht, durchaus für den Eigenverbrauch sinnvoll. Wie sieht es aus mit 0 Grad? Zum Beispiel, wenn ich irgendein Carportdach habe, macht das Sinn oder nicht?
Definitiv, weil wenn keine Paneele da drauf liegt, kein
Das ist ein Punkt. Ich hätte aber noch einen viel besseren. Auf dem Carportdach kann ich raufgehen und die Paneele einfach abkehren. Habe ich einen deutlich besseren Ertrag, als wenn einfach mal Schnee drauf liegt und das auf 20, 30 Grad. Also, wie gesagt, wer jetzt sagt, in mein Hausdach lasse ich nicht reinreißen, es gibt noch genügend andere Möglichkeiten, um Solarpaneele anbringen, die auch wirklich von Eigenverbrauch was bringen. Und der Vorteil ist, wenn das wirklich auf quasi 0 Grad ist, dann hat die Sonne im Sommer, kann die ganze Zeit drauf scheinen. Da habe ich im Sommer nicht nur einen Ertrag von, was weiß ich, früh 7 bis 18 Uhr, sondern da habe ich einen Ertrag von 5 bis 21 Uhr, weil die Sonne einfach da drauf kommt, während wenn es geneigt ist, ja, sobald die Sonne dahinter ist, nichts mehr drauf kommt. Also wie gesagt, die Ausrichtung ist eigentlich egal, alles ist gut. So, und im Winter, bei diffusem Licht, da ist die Ausrichtung sowieso egal. Da habe ich diffuses Licht, das kommt von allen Seiten. Aus dem Grunde, Aufständerung, ehe ich die Kosten für die Aufständerung wieder raus habe, durch das bisschen mehr Ertrag, ich bin kein Freund von Aufständerung. Zumindest in nennenswerten Bereichen. Jetzt kommen wir zur Anordnung der Solarpaneels. Und da muss man erstmal unterscheiden zwischen Strangwechselrichter. Das heißt, ich habe viele Solarpaneels in Reihe geschalten zu einem Strang zusammen und dieser Strang geht dann an meinen Wechselrichter ran und Modulwechselrichter, wo jedes Modul einzeln versorgt wird. Bei Strangwechselrichter, wichtig, ich muss eine Minimal- und eine Maximalspannung beachten. Bei, ich sag mal, relativ normal größeren Strangwechselrichtern beträgt die Minimalspannung 160 Volt. Jetzt kann man sagen, ja gut, eine Solarpaneele bringt ungefähr 40 Volt, muss ich 4 zusammenstecken. Ist nicht ganz so, weil die Leistungskurve von den Solarpaneels, die bringen mir die 40 Volt im Optimalfall. wenn die jetzt nicht volle Helligkeit empfangen, dann bringt die mir vielleicht auch mal nur 25. Also das heißt, wenn jetzt 160 Volt gegeben sind, als minimal, dann kann ich nicht nur 4 oder 5, also ich habe es ausprobiert, ich hatte zuerst 4 dran, das ging überhaupt nicht. Dann hatte ich 5 dran, das ging bei einer hinreichenden Helligkeit und ab 6 geht es immer. Also aus dem Grunde, da wirklich die Minimalspannung beachten. Die Maximalspannung darf prinzipiell nicht mehr als 1000 Volt sein. Empfehlung ist, niemals an die 1000 Volt ran. Ich habe es aktuell noch. Ich habe 24 in Reihe geschalten, da komme ich auf maximal 960 Volt. Ich sage mal so, das ist heiß.
Eine kurze Frage.
Warum habe ich die 960 Volt gemacht? Ich sage mal so, es hat sich einfach so ergeben, indem ich 24 auf einem Dach hatte.
Aber warum wollen Sie es ändern? Warum sind Sie nicht glücklich damit?
Warum bin ich nicht glücklich damit? Ja. Ganz einfach, wegen der Verschattung. Weil sobald ein Modul in dem ganzen Strang verschattet ist, dann bringt mir das Ganze nichts mehr. Und da ist es so, da steht in einer Ecke ein Haus davor. Sodass ich früh, ich sage mal so bis um 9 zumindest, sind von den 24 ja, also 2, 3, 4 Panels zumindest teilverschattet. Also ich kann hier nur aus meiner Erfahrung berichten, es macht einen verdammten Unterschied. Ob wirklich alle gleichmäßig belichtet sind oder ob es noch zu einer Verschattung kommt. Es macht gemäß meiner Erfahrung einen extremen Unterschied. Also ich habe, kommen wir dann dazu, ich habe auf 18 Grad angeordnet. Und da habe ich es mal gemacht, da kam, war Schnee drauf, und da kam so mit Schnee ungefähr 200 Watt. Jetzt habe ich gedacht, ausprobieren. An 4 Platten kam ich ran. Da habe ich von den 4 Platten den Schnee abgekehrt. Jetzt müsste eigentlich mehr kommen. Das Ergebnis war, es kam sogar noch weniger. Weil die 4 Platten jetzt quasi voll produziert hatten und die anderen, warum? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich nur meine Erfahrung. Ich habe 4 Platten abgekehrt, die hatten vollen Ertrag und es kam effektiv deutlich weniger an. Die Spannung stieg, aber es kam plötzlich kein Strom mehr durch. Also wie gesagt, die Spannung am Strang war deutlich größer, aber es kam kein Strom mehr durch. Und dadurch hatte ich sogar noch weniger Ertrag, als wie zuvor, als ich die 4 Platten nicht abgekehrt hatte. Also eventuell liegt das auch an der Kurve vom Wechselrichter. Ich sag mal so, ich habe das nicht programmiert, den Wechselrichter, die Leistungskurven abfahren und so. Dazu kann ich nicht sagen, ich kann hier nur aus meiner Erfahrung berichten. Alles mit Schnee voll, 22 Platten, es kam noch 200 Watt, ist nicht viel, aber besser als nichts. Und dann plötzlich 4 Platten abgekehrt und es kam nur noch 80 Watt an. Trotz, dass die Spannung deutlich nach oben ging. Wahrscheinlich ist das Power-Tracking, genau. So, also aus dem Grunde, die Stränge niemals zu groß machen. Jetzt gibt es für manche Anlagen noch sogenannte Optimierer. Das heißt, genau sowas wird durch solche Optimierer versucht zu umgehen. Sinnvoll finde ich es nicht. Warum? Weil die Optimierer haben einen Eigenverbrauch permanent. Die Optimierer kosten jede Menge Geld. Da kann ich fast noch eine neue Platte dazu machen. Ich bin der Meinung, bringt nichts. So, und wie gesagt, Gefahr durch Lichtbögen, durch DC-Spannung, umso größer die Spannung ist, umso größer ist die Gefahr von einem Lichtbogen. Also meine Empfehlung ist so wirklich, an die 600 Volt Strangspannung ist gut. ein bisschen drüber, ein bisschen drunter geht, aber weder ganz unten als ganz oben. So, bei Modulwechselrichtern brauche ich eventuell mehr Kabel, ja. Modulwechselrichter kenne ich aktuell nur netzparallel ohne Notstromversorgung. Kenne ich aktuell. Aber die haben den ganzen Spaß nicht. Also da wird wirklich jedes Modul einzeln gezogen. Und gut ist es. Aus dem Grunde will ich meinen 24er Strang jetzt aufteilen in einen 20er Strang und vier Platten mit einem Modulwechselrichter versehen. Die Modulwechselrichter, die kann man schön aneinander, also AC-mäßig, quasi parallel, aber halt hintereinander stecken. Da muss man aber trotzdem mal aufpassen, dass man die AC-Leistung beachtet. Weil wenn ein so ein Modulwechselrichter 1200 Watt hat und ich hänge drei hintereinander, bin ich bei 3600 Watt. 3560 macht eine 16 Ampere Sicherung mit. Also das ist das, was man auch ganz schnell mal vergisst. Ja, da hänge ich drei hintereinander und dann kommt die Sicherung, dann bringt es mir gar nichts mehr. Und beim Modulwechselrichter habe ich tendenziell etwas höhere Kosten je Watt. Trotzdem ist meine Empfehlung, im Zweifelsfall sind die Modulwechselrichter klar von Vorteil, weil da brauche ich mich um Strangspannung, um Verschattung und alles überhaupt nicht kümmern. Die sind auch einfach zu installieren, die klemme ich einfach dahinter und gut ist es. Gut, dann kommen wir jetzt zum Speicher. Ich muss langsam ein bisschen schneller machen. Heutzutage Standard Lithiumspeicher für alle PV-Anlagen. Es wird unterschieden zwischen Hochvolt und Niedervolt, also Niedervolt meistens 48 Volt. Hochvoltanlagen haben meistens ein Batteriemanagementsystem und die zugehörigen Akkupacks. Und was bei dem Lithiumspeichern wichtig ist, die Zyklenlebensdauer beachten. Die liegt aktuell bei rund 6000, bei 80-90% Depth of Discharge. Wenn ich jetzt mal Kosten von rund 1000 Euro pro Kilowattstunde Speicher ansetze, das variiert. Umso kleiner der Speicher ist, bei Hochvoltspeichern brauche ich noch das Batteriemanagementsystem dazu, da bin ich bei über 1000 Euro. Wenn ich jetzt viel Speicher habe, also ich sage mal über 10 Kilowattstunden, bin ich meistens etwas unter 1000 Euro pro Kilowattstunde Speicher. Wenn ich das jetzt mal ausrechne und setze 1000 Euro pro Kilowattstunde Speicher an und eine Zyklenzahl von 6000, da komme ich auf Kosten für gespeicherten Strom von 16 Cent. Also das heißt auch, den gespeicherten Strom, den ich aus meinem Lithiumspeicher rausnehme, der ist nicht kostenlos. Der kostet mir 16 Cent und wenn ich noch die 80% Discharge nehme, bin ich bei 20 Cent pro Kilowattstunde. Also aus dem Grund einfach mal alles mit Speicher voll knallen, ist auch nicht sinnvoll. Und aktuell ist die Entsorgung von Lithium, ich sage zumindest mal unklar.
Da Sie ja aufklären, hier tätig sind, da muss ich ganz klar widersprechen, das stimmt nicht. Die Entsorgung, die es nicht gibt, definitiv, die ist schon geregelt, und zwar in der Wiederaufbereitung. Und man kann einen Lithium-Akku, egal was das für eine Kategorie Akku ist, irgendwo zwischen 90% und 95% recyceln. Diese Firmen gibt es auch schon. Es gibt ein Problem, es gibt halt für die Firmen noch keine Akkus, die zu recyceln sind, weil die zu lange halten. Das ist eine wissenschaftliche Aussage, kommt also nicht von mir.
Ja, also ich kenne es zumindest mit E-Autos etwas anders, die Aussage. Dass da die E-Autos mit Lithium-Akkus einfach mal erstmal auf Halde stehen, weil unklar ist, was mit der Entsorgung genau wird. Deswegen habe ich das nur mal hier mit hingefügt. In 20 Jahren, wenn der Akku weg ist, gibt es gewiss dafür eine sichere und solide Entsorgungsmöglichkeit. So, jedenfalls Lithiumspeicher, heutzutage der Standardspeicher, aber bitte die Kosten nicht außer Acht lassen. Bleibatterien gab es früher, sind heutzutage einfach mal veraltet, sind nicht mehr verbreitet und nicht mehr sinnvoll, nur noch im Hobbybereich mitunter aus irgendwelchen Autobatterien zusammengebaut.
Jetzt habe ich noch eine Frage, jetzt mal ein Problem ist ja auch, dass die Energie da wäre, wäre es ja idealerweise mit dem Fischstand,
kann man ja, da kommen wir gleich noch drauf. Da kommen wir gleich noch drauf. So, also Bleibatterien nur im Hobbybereich so ein bisschen, aber nicht wirklich. Ja, und Wasserstoff, wie sieht es aus mit Wasserstoff? Wasserstoff hat eine Energiedichte von rund 3 Kilowattstunden pro Kubikmeter. Unkomprimiert. Ergebnis ist, wenn ich jetzt 3000 Kilowattstunden speichern wollte, als Beispiel, dann bräuchte ich einen Block von 10 mal 10 mal 10 Meter. Ja, will man das jetzt im Garten stehen haben oder nicht? Ich glaube mir eher nicht. Der Vorteil wäre, man könnte wieder Solarplatten drauf machen. So. Die Energiespeicherung ist extrem aufwendig und der Wirkungsgrad von Strom zu Wasserstoff liegt aktuell bei 70%. Also, das ist eine Aussage vom Quelle muss ich nachgucken, aber auf alle Fälle irgendwie hier Bundesregierung. Da steht wortwörtlich, es ist davon auszugehen, dass die Effizienz von serienmäßig hergestellten Elektrolyseuren zur Wasserstoffherstellung bei rund 70% liegen wird. Das heißt, rund 70% der Energie, die für die Elektrolyse aufgewendet wird, wird auch in Wasserstoff gebunden. Allerdings sind derartige Elektrolyseure derzeit noch nicht am Markt verfügbar. So, also Ergebnis, Wasserstoff, vergesst's. So, jetzt kommen wir mal zum Anlagenaufbau. Wie sieht meine Anlage aus? Hier habe ich Stromnetz. Nach dem Stromnetz kommt logischerweise der Zähler vom Energieversorger. Ich habe hier schon mal den roten Punkt reingemacht. Danach habe ich einen Smart Meter, weil der Wechselrichter muss ja wissen, wie viel Energie muss er produzieren, dass mein Haus versorgt ist, ich es aber nicht ins Netz einspeise. Brauche ich einen Smart Meter, welches mit meinem Hybridwechselrichter kommuniziert. Als nächstes habe ich hier einen Wechselrichter dran mit 10 kW Leistung, wo aktuell nur 6 Platten zu 380 WP 90 Grad Süd, also das sind die. Dann habe ich meinen Hybridwechselrichter mit 15 kW Leistung. Da sind aktuell dran 22 mal 380 WP auf 18 Grad Süd. Das war halt gerade die Dachneigung, die vorgegeben war. Und an der Dachneigung wollte ich jetzt nicht nochmal was ändern. Und einmal mein 24er Strang mit 380 WP auf dem Carport 0 Grad. Den kann ich abkehren. Ich habe einen Speicher von 12,3 Kilowattstunden dran. Dann habe ich hier einen wunderschönen Notstromumschalter dran, auch dreiphasig, das machen nämlich auch nicht alle. Und dann habe ich meinen Hausverbraucher dran. Das ist der Stand jetzt. Und das heißt, wenn jetzt der Strom ausfällt und ich habe noch genügend Energie im Speicher, dann funktioniert bei mir nicht alles, aber nahezu alles weiter. Was funktioniert nicht weiter? Meine Kreissäge im Holzschuppen und mein Elektrohobel. Die brauche ich aber da auch nicht. Der Rest, E-Herd, Kühlschrank, geht alles weiter.
Haben Sie den
Lampeneinsatz?
Die
Jein, komme ich gleich drauf.
Ja. Und beziehungsweise die bessere Frage, wir haben ja den Wechselrichter, den großen, relativ satt, die sind hier das normalerweise, wenn es die angeschlossen wäre, ein kleiner. Aber wie viel können Sie denn maximal entziehen, Peak, wenn Sie auf Notstrom gehen? Also wie kriegt man aus dem 15 kW Wechselrichter raus?
Also wenn der Speicher voll ist im Notstrom, kann der bis zu 15 kVA.
Also ich kenne zum Beispiel von den Wohnhaus, den 24, die kennen halt im 10 Kilowatt Bereich, können die halt bei einem 3,6 Kilowattstunden Speicher nur in Anführungsstrichen knapp 6 Kilowatt rausziehen. Und je größer man dann den Akkuspeicher wählt, desto mehr gibt dann das Batteriemanagement frei, aber ich kann zum Beispiel niemals bei einem 10 Kilowatt Wechselrichter auch 10 Kilowatt rausziehen.
Also, ja, das sowieso. Aber also angegeben ist mein Wechselrichter wirklich mit 15 kVA. Okay. Angegeben, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und der Speicher hat 460 Volt und gibt raus 35 Ampere. Also müsste eigentlich auch entsprechend sein. Ich habe es jetzt extra weggelassen. Jetzt erstmal die Frage, gibt es Einwände, wenn ich es nenne? Ja, ich will keine Werbung machen. Also ich habe mich für Solax entschieden. Weil das war der, der für meine Begriffe für mich das Beste war. Der ist auch von dem. Der passt auch nur der von denen ran. Also da passt jetzt zum Beispiel kein BYD ran. Was ist das für ein Carport? Ja, ein ganz normales Carport halt. auf das Carport passen noch 12 mehr drauf. Eine Platte hat ungefähr 1,75 Meter mal 1,08 Meter. Ich weiß jetzt nicht, was 1,76 Meter mal, also knapp 2 Quadratmeter hat eine Platte. So, und das jetzt mal 24 bis bei 48 Quadratmeter. Man kann die ja quasi nebeneinander anordnen. So, was habe ich gemacht? Noch einen Gang dazwischen, dass ich sie abkehren kann von 50 Zentimeter und ein Gang würde noch dahinter passen. So, das ist kein Problem. Das ist Stand jetzt und, um es schon mal vorwegzunehmen, am 30.03.2022 wurde mein Energiezähler getauscht und seitdem habe ich 300 Kilowattstunden verbraucht. Der linke Wechselrichter funktioniert bei Notstrom nicht. Habe ich absichtlich so gemacht. Warum? Stellen wir uns vor, wir haben im Sommer Ausfall, wo viel produziert wird. Der produziert und der denkt, ja, ich bin ja mit dem Netz verbunden, weil der produziert. So, aber der kann ja das, der kann aufnehmen, aber maximal bis sein Speicher voll ist. Und danach ist es, ich habe es noch nicht ausprobiert, was dann passiert, aber ich sage mal so, ich habe gesagt, bevor entweder der Wechselrichter oder der Wechselrichter abraucht, lasse ich es lieber mal. Deswegen habe ich den ohne Notstromversorgung gemacht, deswegen schaltet der, wenn das Netz zusammenbricht, einfach aus. So, und der schaltet logischerweise selber aus. So, wie ist der geplante Aufbau? Nicht viel anders. Zähler, Smart Meter, der Wechselrichter, da kommen die 22 Platten ran. Die 24 gehen hier ran, es kommen nochmal 15 Platten zu 380 Watt auf 18 Grad Nordausrichtung. Ja, ich habe keine Südausrichtung mehr frei. Speicher mit 12,3 Kilowattstunden, Notstromumschalter und dann hier ein Netz-Seriell-Wechselrichter, an dem nochmal 10 Platten zu 380 WP nach 45 Grad Südausrichtung mit einem Speicher von 14,4 Kilowattstunden, wo dann die Haustechnik dranhängt. Sodass selbst wenn dieser Speicher leer ist, meine Haustechnik noch über einen Zusatznotstrom versorgt wird. Was heißt geplanter Ausbau? Geplant heißt, das ganze Zeug ist mittlerweile da. Es fehlt jetzt aktuell noch dieser Anschluss hier. Ja, das fehlt eigentlich noch. Der Rest ist alles schon gebaut, aber da muss man halt, ja, man kommt ja auch nicht zu alles. Das war immer früher schön, wo es mehr Homeoffice gab, da sparte man sich die Fahrzeit. Jetzt dauert es alles etwas länger. Ja. Ich könnte diesen Strang quasi hier ranbauen.
Ja.
Das habe ich vorhin gerade erklärt. Da ist aber dann unklar, was passiert, wenn jetzt voller Sonnenschein ist. Das produziert und der Speicher ist voll. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil das Problem ist, im Normalfall treibt es einfach erstmal die Frequenz hoch, bis alles komplett abschaltet, einschließlich der. Und dann habe ich wieder keinen Notstrom. Deswegen habe ich gesagt, abschalten. Wenn viel produziert wird, reicht das. Und wenn wenig produziert wird, naja gut, da komme ich. Ich denke, ich bin damit sicher.
Die kann es vor den Netzbetreiber ist. Und wenn dort keine Null steht bei Stromausfall.
Ja, also. Ja, aber da bin ich. Ich habe es erstmal dahin gemacht. Also, das ist der geplante Ausbau. So, jetzt kommen wir. Wie kann ich überschüssige Energie nutzen, um den Eigenverbrauch zu verbessern? Ja, ich könnte noch mehr Speicher reinbauen. Gut. Was kann man sonst machen? Man kann Heizlüfter anschalten. Ja, im Winter sehr sinnvoll. Hier gibt es Fragen.
Kann man noch fragen, wie viel du eingespeist hast in
Das ist der Stand ist. Jetzt muss ich sagen, der Zähler wurde letztes Jahr am 30.03. getauscht. Ich hatte aber am 30.03. nur den 24er Strang und den 6er Strang. Der 22er Strang ist erst im Oktober dazugekommen. Ich hatte letztes Jahr eine Einspeisung von, also bis jetzt, glaube ich, eine Einspeisung von rund 8500 Kilowattstunden. Das ist relativ wenig, weil meine Ausrichtung ist auf Eigenverbrauch optimiert.
Wissen Sie das bei dem Plan, bei dem Netzstrom?
Moment. Ja, also alles, was über 10 kWp geht, da muss Gewerbeanmeldung sein. Da bin ich mir jetzt so, würde ich mit dieser Aussage nicht mitgehen. Letztes Jahr war der Stand, alles was unter 10 kWp ist, war Hobby. Da kann ich nichts dazu sagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, genug. Genug, ich brauchte auf alle Fälle lange Zeit nicht heizen. Also überschüssige Energie, Speicher aufladen, Heizlüfter, besser elektrische Aufbereitung von Warmwasser, weil das kann ich wenigstens speichern, Heizlüfter kann ich nicht speichern. Und noch besser Wärmepumpe, Klimaanlage. Das ist das, weshalb ich sage, Wärmepumpe, ich habe eine Klimaanlage, die auch heizen kann. Ist hinten aus nichts anderes als eine Luft-Luft-Wärmepumpe, kann aber auch im Sommer gleichzeitig mit kühlen.
Gleich eine Frage dazu. Die meiste Energie wird ja im Sommer
produziert.
Das kann man nicht speichern.
Nee, kann man nicht.
Solar dann, wenn jemand erklärt, Wärmepumpe und Solar ist besser überwachen kann, eigentlich bei Winter produzieren wir nicht.
Ist meine Meinung. Ist meine Meinung. Wärmepumpe und Solar bringt mir bis Oktober was, danach nicht mehr.
Und danach kommt kein Solar mehr.
Danach kommt so wenig Strom, dass ich ihn selber brauche. So, jetzt kommen wir zum Faktor Mensch. Wichtig ist, oder sinnvoll, ist Anpassung der Nutzungsgewohnheiten. Hier ist das größte Optimierungspotenzial gegeben. Der Betrieb energieintensiver Verbraucher sollte dann am Tag stattfinden. Stellen wir uns vor, wir sind normal arbeitstätig, wir verlassen frühest das Haus. Jetzt ist die Frage, muss ich frühest meinen Geschirrspüler und meine Waschmaschine anschalten oder mache ich eine Startzeitvorwahl von 3 Stunden? Aufwand ist einfach nur noch was irgendwas da einstellen. Startzeitvorwahl 3 Stunden. 3 Knöpfe mehr. Ergebnis ist, ich verbrauche am Tag meinen Strom und nicht frühest, wenn noch nicht viel produziert wird. Auch ein gewisses vorausschauendes Verhalten ist da auch sinnvoll. Dass man einfach sagt, okay, es wird tendenziell viel produziert, dann verschiebe ich einfach mal was. Oder wenn es jetzt heißt, okay, es wird dann später noch weniger produziert, ziehe ich halt mal was vor an einem Tag. Also kann ich ein wunderschönes Beispiel geben. Ich habe noch ein Mietshaus und meine Mieter sind die absoluten Energiesparer. Alles super, alles toll. Und ich dachte, gut, mach's noch eine Mieterstromanlage. Hatte ich mir so überlegt, habe auch schon bestellt, alles super, alles toll. Und dann immer Strom sparen und plötzlich war es trüb und kalt und nicht so schön. Das sieht man, wie da einfach mal eine riesengroße Backorgie abgezogen wurde. Da dachte ich mir so, Mieterstrom, lass sein. Also aus dem Grunde, hier beim Faktor Mensch, da liegt das Hauptoptimierungspotenzial. Bei Strom kann ich nicht wirklich speichern. Das Umdenken ist aber ohnehin erforderlich, weil zunehmend gibt es dynamische Stromtarife. Das wird von vielen jetzt aktuell beworben. Ja, kommen Sie zu uns, wir haben einen dynamischen Stromtarif, da können Sie sparen. Nee, da können Sie überhaupt nicht damit sparen. Der dynamische Stromtarif passt den Strompreis an den Marktpreis an. Das heißt, wenn der Marktpreis niedrig ist, bezahle ich wenig und wenn der Marktpreis hoch ist, bezahle ich viel. So, das wird als absoluter Vorteil beworben. Ich finde das einfach mal furchtbar. Warum? Ich komme nie auf Null runter. Es wird damit beworben, der Marktpreis war sogar unter Null. Ja, das ist so. Aber zusätzlich zu dem Marktpreis kommen noch Netzdurchleitungsgebühren und. Das heißt, ich komme nicht unter 8 bis 9 Cent pro Kilowattstunde runter, selbst wenn der Marktpreis bei Null liegt. Aber nach oben hin ist es offen. Also aus dem Grunde sollte... Es gibt welche, die haben Bremsen drin, aber die Bremsen werden zunehmend ausgehebelt und zunehmend gibt es nur noch dynamische Stromtarife. Also den klassischen Stromtarif, man bezahlt, was weiß ich, 30 Cent pro Kilowattstunde, egal ob im Sommer bei vollem Sonnenschein oder im Winter bei Dunkelflaute, den gibt es zunehmend weniger. Und in, sage ich mal, vielleicht 10, 15 Jahren gibt es die quasi gar nicht mehr. Und dann muss man eh umdenken. Das ist der Vorteil. So, wie kann ich das Ganze jetzt etwas steuern? Weil ich will ja möglichst nicht... Hier ist nur eine Frage. Bitte. Das potenzielle E-Auto, soll ich dazu mich äußern? Ja, stellen wir uns den Standardverbraucher vor. Ich fahre früh um 8 Uhr mit meinem E-Auto auf Arbeit und komme 17 Uhr zurück. Ja, wie lade ich das E-Auto? Die Sonne scheint nicht, wenn ich nicht zuvor und nicht danach. Also das Optimierungspotenzial E-Auto, Solaranlage, das ist gegeben, wenn ich tagsüber daheim bin. Oder Nachtschicht arbeiten. Ja, natürlich, man kann auch wechseln. Ein Tag Büro, da fahre ich das Auto leer, nächsten Tag mache ich Homeoffice, da lade ich es. Wer das machen kann, wunderbar. Für diejenigen, die wirklich jeden Tag gewerblich tätig sind, sehe ich da kein nennenswertes Optimierungspotenzial.
Und meine Frau fährt am Samstag, Sonntag, der Auto voll, ich komme natürlich ganz bequem über die Woche.
Und wie viel fährt sie da?
Ich fährt pro Tag so 70 Kilometer, 50.
Da hat es aber einen großen Speicher, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Weil wenn das 350 Kilometer sind... Ja, den Speicher fahre ich aber dann noch jedes Mal mit durch die Gegend.
Ja, aber wenn Sie tanken, dann fahren Sie direkt noch 50 Kilometer mit durch die Gegend. Also da könnte man jetzt drüber diskutieren. Ne?
Kann man drüber diskutieren. Also wie gesagt, deswegen habe ich gefragt, soll ich mich überhaupt zu E-Autos äußern? Ich bin der Meinung, das muss jeder für sich entscheiden. Ich für meine Begriffe sehe da kein nennenswertes Optimierungspotenzial, weil in der Zeit, wo die Sonne scheint, steht mein Auto nicht im Carport. So, wie kann ich jetzt überhaupt sinnvoll die ganze Sache steuern? Natürlicherweise brauche ich schaltbare Verbraucher, also zum Beispiel Heizgeräte mit einer gegebenen Leistung, und ich brauche Kenntnis über die aktuelle Einspeisung von Energie. Weil wenn ich keine Energie einspeise, sollte ich sowas nicht einschalten. So, wie komme ich jetzt an die Kenntnis über die Einspeisung? Zum einen direkt über den Wechselrichter, der kann mir das bieten. Ich kann es aus meinem Energiezähler ablesen, der mir vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird, und ich kann es aus dem Smart Meter auslesen. Da meistens über RS-485 Modbus. Wie kann ich den Wechselrichter auslesen? Die meisten Wechselrichter haben vorgegebene Schnittstellen. Manche RS-485 kennen, manche mit LAN. Ganz viele schicken es in irgendeine Cloud und ich kann mir es dann von der Cloud ziehen. Spätestens da sage ich, bringt mir das nichts mehr, weil da weiß ich nicht mehr, welcher zeitlicher Versatz ist dazwischen. Also sinnvoll nur bei einer direkten Abfrage über Ken, Lin oder LAN. Aus der Cloud nicht. Manchmal, aber nicht immer, ist auch sogar eine direkte Steuerung am Wechselrichter möglich. Also dass ich meinen Wechselrichter steuern kann, dass ich sage, okay, jetzt schalte ich noch den Verbrauch zu. Gibt es. Zwar wenige, aber gibt's. Ich brauche hier eine komplette Kenntnis der Parameter des Wechselrichters. Und die bekomme ich nicht immer. Also manche Wechselrichterhersteller sind da sehr, ich sag mal, offen und kommunizieren das und sagen, über die Schnittstellen könnt ihr darauf zugreifen. Manche halten sich da sehr bedeckt und sagen, nee, nur von uns zertifiziertes Zeug lassen wir zu. Jeder Wechselrichter hat da meistens seine eigenen Parameter. Und ungewollte Einstellungen können auch ganz schnell den Wechselrichter, ich habe jetzt hingeschrieben, beschädigen. Zumindest sind manche Einstellungen dann auch, ich sag mal, so schlecht, dass sie einfach die ganze Sache nicht verbessern, sondern verschlechtern. Also eine direkte Steuerung des Wechsels, also eine direkte Wechselrichter auslesen, war für mich nicht die erste Wahl. Die erste Wahl war für mich, den Energiezähler auslösen. Der Energiezähler, der hat hier... Jeder Zwei-Richtungszähler hat irgendwo eine LED, also eine IR-LED. Deswegen habe ich hier den roten Punkt dran gemacht. Und diese IR-LED ist standardisiert. Dafür gibt es direkte Leseköpfe, die kann man kostengünstig kaufen. Das ist aber nichts anderes als ein Fototransistor, ein Widerstand, gefolgt von Operationsverstärker. Und dieses Logiksignal kann ich dann ganz einfach an jede AS232-Schnittstelle ranhängen. Das ist standardisiert. Also entweder direkt auf eine AS232-Schnittstelle oder USB nach AS232-Wandler. Beim Raspberry habe ich die AS232-Schnittstelle drauf. Was ist wichtig? Ich muss dann beim Raspberry sagen, ich muss erstmal die Serial Hardware aktivieren. Das mache ich im Raspi Config. Und ich muss das Serial Login deaktivieren. Wenn ich das nicht mache, funktioniert es nicht. Da muss man erstmal dranhängen, dass man das... Ansonsten ist die Kommunikation über das ganz normale SML-Format, also Smart Meter Language, die ist soweit bekannt. Und im I.O. Broker, das ist eine Software, kann ich hier direkt das Smart Meter verbinden. Das ist, sind dann wirklich nur noch zwei Klicks. Also wenn die serielle Schnittstelle konfiguriert ist, sage ich im I.O. Broker, ein Smart Meter hängt an meiner seriellen Schnittstelle 1 und schon habe ich die Werte. Ja, das ist das. Das ist das Smart Meter Language. Die noch nicht smart sind. Die sind noch nicht smart. Die haben nur eine LED, das ist eine IR-LED und diese IR-LED, da setze ich meinen IR-Lesekopf drauf und den an eine serielle Schnittstelle ran und fertig.
Auch direkt die Daten auslesen, ohne dass ich damit jetzt Smart Meter betreibe, also was mit Internet verbunden ist, das geht normalerweise auch, denn die Daten sind meine. Sie müssen mir also zur Verfügung stehen. Das wird so propagiert, aber es kann keiner.
Ja, aber die Schnittstelle gibt es ja auch noch nicht. Das geht nicht
darüber. Dafür gibt es noch keine Schnittstelle. Mir ging es jetzt darum, wie kann ich überhaupt erstmal an die Daten rankommen, was wird aktuell eingespeist oder beziehe ich oder speise ich ein? Weil wenn ich nichts einspeise, sollte ich auch keine Verbraucher zusätzlich ansteuern. So, und das mache ich über die Smart Meter Language mit I.O. Broker, serielle Schnittstelle direkt vom Energiezähler. Aktuell. So, und darüber schalte ich dann halt meine Schaltaktoren und ein paar Relais über GPIO. Sieht ziemlich gebastelt aus, ist aber gut geeignet, einfach und kostengünstig und ist standardisiert. Das ist der Vorteil. Wo kann ich sonst noch meine Daten herbekommen? Aus dem Smart Meter. Meist verwendet ist da der Typ DTSU 666. Die Kommunikation erfolgt über RS-485 Modbus mit 5 Volt, also über die Modbus-Schnittstelle 5 Volt, normaler TTL-Pegel. Gibt es Adapter für 5 Euro, also kein Problem. Das Smart Meter ist prinzipiell im Modbus ein Slave und hier liegt eigentlich das erste Problem. Im Normalfall greift mein Hybridwechselrichter auf die Daten von dem Smart Meter zu. Mein Hybridwechselrichter ist Master und mein Smart Meter ist Slave. Das Problem ist, wenn ich jetzt noch einen zweiten Master reinhänge, funktioniert die ganze Sache nicht mehr. Habe ich gemacht, plötzlich machte mein Wechselrichter, was er wollte, die Einspeisung stieg sogar noch, weil einfach die Kommunikation unterbrochen war. Also habe ich jetzt erstmal vorsichtshalber ein zweites Smart Meter dazwischen gehangen, eins, wovon es mein Hybridwechselrichter bekommt und eins, womit ich basteln kann. Adapter notwendig, aber gibt es meist kostenlos. Das Auslesen ist dann entweder auch über einen I.O.-Broker möglich oder ich versuche es jetzt aktuell mit P-Modbus, also einfach mit Python. Es ist deutlich aufwendiger als ein Energiezähler auslesen. Warum mache ich es trotzdem? Und deswegen habe ich gesagt, wir kommen jetzt zum Ausblick. Ich will meinen Modbus manipulieren. Warum will ich den Modbus manipulieren? Theoretischerweise soll ja mein Hybridwechsel immer genau so viel produzieren, dass null eingespeist wird. Und das will ich gerade nicht haben. Warum? Jetzt kommt die Sonne raus. Wenn jetzt mein Speicher noch geladen wird, dann versucht mein Wechselrichter die Null zu halten. Das kann der nicht. Mal bezieht er 50 Watt, mal speist er 50 Watt ein. Also das ist immer, ist relativ gering, aber das habe ich einfach. So, wenn abends die Sonne zurückgeht, dann schaltet der, und der Speicher ist voll, das muss man dazu sagen, dann schaltet er auch nicht gleich sofort auf den Speicher um, sondern der zieht erstmal was aus dem Netz raus, bis er sagt, okay, jetzt ist die notwendige Grenze erreicht. Und das Ganze kann ich damit manipulieren, weil ich habe pro Tag ungefähr einen Verbrauch von einer halben Kilowattstunde, allein mal durch das, was er nicht ausgleichen kann. Und das ist mir zu viel. Aber wenn ich jetzt sage, nö, anstatt dass du halt das um Null hältst, manipuliere ich meinen Modbus und sage, du sollst konstant 50 Watt einspeisen. Das geht im Sommer locker unter, aber ich habe halt die halbe Kilowattstunde pro Tag gespart.
Aber geht es nicht zulasten des Wechselrichters, weil er
ständig seine Schaltvorgänge machen muss? Ja, das muss er sowieso. Da muss ich ja sowieso das jedes Mal an meinen Hausverbrauch anpassen. So, und das kann der nicht. Deswegen habe ich ja die leichte Welle. So, und wenn ich jetzt aber sage, ich setze den DC höher, dann gibt der halt anstatt im Mittel 2100 Watt, das ist schon viel, gibt der halt 2150 Watt raus. Das ist im Sommer über. Ich gebe bloß ein Offset drauf. Mehr ist es nicht. Das hat keine nennenswerte Ausrichtung auf den Wechselrichter, aber ich spare mir dadurch ganz klar die Differenz und damit will ich versuchen, die halbe Kilowattstunde pro Tag auf ungefähr 100 Wattstunden runterzubringen. Was ich dadurch auch noch machen will, ich will eine tagesverteilte Einspeisung machen. Aktuell, ich habe das Problem nicht, aber wenn man einmal dabei ist, kann man es ja versuchen. Anlagen dürfen mit maximal 70% einspeisen. Zumindest kleinere Anlagen. Bei mir ist es noch so. Und es ist Unterschied. So, das heißt, wenn jetzt im Sommer die Sonne voll drauf scheint, habe ich 100%, ich kann aber nur 70% einspeisen. Was bringt mir das, wenn ich jetzt meinen Speicher frühst voll lade und im Sommer und 12 Uhr schaltet es ab oder wird es reduziert? Da kann ich doch auch sagen, nein, ich fange frühst an mit Einspeisung, lade in der Spitzenzeit meinen Speicher, gut ist es. Kann ich nur, indem ich einen Modbus manipuliere. Und damit ist das Ziel, die Eigenversorgung mindestens 95% hochzubekommen. Gut, Fazit. Ich habe hohe Kosten für die Anschaffung gehabt. Man sollte die Gefahren nicht unterschätzen. Und was ganz wichtig ist, man muss vor der Installation den eigenen Bedarf und die eigenen Anforderungen klären. Es bringt nichts, einfach mal loszuschießen und einfach was zu machen. Das ist schon nicht verkehrt, besser als wenn man gar nichts macht. Aber wenn man wirklich weiß, genau das will ich, dann kann man auch das genau von seinem Elektriker fordern. Es ist wunderbar geeignet als Kapitalanlage und sinnvoll, wenn ich es von Anfang an so auslege, auf das, was ich will. Gibt's von Ihrer Seite irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder Sonstiges?
Wenn man netzserielle Anlagen hat und der Wechselrichterhersteller Daten vorgibt und der Speicherhersteller Daten vorgibt, was zählt dann primär, welche Vorgaben, wenn die sich unterscheiden?
Die sind meist aufeinander abgestimmt. Bei den netzseriellen Anlagen. Also da kenne ich primär halt die 48 Volt Spannung. Das funktioniert eigentlich alles wunderbar miteinander. Also da habe ich jetzt noch nicht irgendwie, wenn die Anforderungen gegenseitig nicht passen vom Speicher und vom, dann kann ich sie nicht zusammen betreiben. Das geht einfach nicht. Oder ich müsste dann halt wieder irgendwie eine Zwischenschnittstelle, aber da wollte ich jetzt, also da lasse ich lieber erstmal die Finger davon und sage, ich kümmere mich lieber erstmal um solche relativ einfachen Sachen, wo ich halt sagen kann, okay, genau da kann ich einfach was manipulieren und nicht dann irgendwie in die, das, weil der eine Speicher 3 Cent billiger ist, aber nicht mit dem zusammenarbeiten kann, da habe ich die Finger davon gelassen.
Ja, noch eine kleine Multiplikation vom Forum für ökologische Marktwirtschaft hatte ich mal, das ist ganz interessant. es wird damit gerechnet, dass die Module, die sind ja irgendwann erreichen ihre Grenzen, das muss dauern. Das ist noch ein Stück hin, also in der Fläche betrachtet, dass ich dann Entsorgungsoligopole bilden, weil das ein ziemlich ungesundes Konglomerat von Glas, Ethylen, Phenylacetat, Module sind. Und da sollte man schon ein bisschen sparen.
Sie sagen das für die Platten, ich habe das für einen Lithiumspeicher. Ich denke, da ist überall noch Optimierungspotenzial da. Und mal ganz ehrlich, was ist nachhaltig? Als 1960 die Kernkraft aufkam, hieß es, die Kernkraft ist nachhaltig. Mittlerweile sind wir komplett davon weg. Also, ob jetzt die Solarenergie, die PV-Energie, das Nonplusultra bis in alle Zukunft ist, es weiß keiner.
Und das ist ja eigentlich die
Ja, ich muss halt für mich das Wirtschaftlichste erstmal ausrechnen. Dazu muss ich meinen Bedarf kennen. Aber es hat sich für mich herausgestellt, dass es durchaus eine sinnvolle Investition ist. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.